Marianne Rappenglück ist bei uns heute. Haben Sie Ihren Namen eigentlich immer auch als Versprechen für Ihr Leben empfunden?
Wegen des Glücks.
Ja, wegen des Glücks, klar.
Ja, mittelfristig ja. Also ursprünglich nicht. Ursprünglich fand ich ihn gar nicht lustig, aber dann letztendlich habe ich mich schon gern auf das Glück berufen.
Zu Gast bei Stefanie Heinzeller.
Marianne Rappenglück, Schauspielerin und Heilpraktikerin.
Frau Rappenglück, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Gott. Was hat Ihnen am Anfang an Ihrem Namen nicht gefallen?
Ja, da gab es dann immer so komische Verballhornungen, wie zum Beispiel Schimmelpech und Rappe und Rabe. Und das hat mir einfach nicht so gefallen.
Mhm. Worauf geht der Name denn zurück?
Der geht auf meine Vorfahren zurück. Das waren Pferdehändler. Und die haben vor 200-300 Jahren da in der Nähe vom Ammersee hatten die einen großen Hof und haben mit Pferden gehandelt. Und einer, der Dionys Rappenglück, der hat mit schwarzen Pferden ein Vermögen gemacht. Und daraufhin hat man dann den Rappenglück geheißen.
Also doch ein toller Name eigentlich.
Ja,
viele kennen Sie ja vor allen Dingen als Schauspielerin aus ganz vielen Serien. Welche ist Ihnen die liebste, bevor ich die jetzt alle aufzähle? Forsthaus, Falkenau, Daheim ist daheim.
Naja, Daheim ist daheim, da war ich ja nur einen Tag. Meine liebste Serie ist tatsächlich die Daily, die ich gemacht habe. Ich habe für ZDF eine Daily gemacht, die ist Herzflimmern. Und da durfte ich in die Gestaltung der Figur der Ursula Reisinger oder auch Reisingerin, da durfte ich eingreifen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und was hat diese Figur für eine Rolle ausgefüllt in dieser Daily?
Sie war Pflegedienstleitung in einer Klinik. Also es war eine resolute Person, eine einschichtige, wie man in Bayern sagt, also eine alleinstehende. Oder vielleicht war sie auch verwitwet, das war offen. Im ersten Moment ein bisschen raubeinig, aber schlussendlich dann mit den Auszubildenden und mit den Menschen in Problemstellungen und so weiter. Herzensgut, warmherzig und auch mit einem leichten Lächeln und ein bisschen am Hang zur Komik. Mhm. Also eine wunderbare Figur.
Ja, mit Menschen in Problemstellungen, da sind wir sozusagen schon bei dem zweiten Standbein, das Sie sich aufgebaut haben. Sie sind Heilpraktikerin für Psychotherapie. Jetzt müssen Sie mal erklären, was das eigentlich genau ist.
Also gut, der Heilpraktiker für Psychotherapie, das ist grundsätzlich erst einmal eine Prüfung, die man vor dem Gesundheitsamt ablegt, um auszuschließen, dass man eine Gefahr für die Volksgesundheit ist. Das geht auf ein Gesetz irgendwie im Dritten Reich sogar noch zurück. Und da wird die ganze Psychopathologie abgefragt, sodass sichergestellt ist, dass ich einen Notfall, sprich jemanden, der suizidal gefährdet ist oder der eine Gefahr für andere darstellt, dass ich das erkenne. Und wenn man dann den Beruf eines Therapeuten ausüben will, dann muss man therapeutische Ausbildung machen. Mhm. Und da gibt es vielerlei, da kann man verhaltenstherapeutische Ausbildung machen, man kann eine tiefenpsychologisch orientierte Ausbildung machen. Ich persönlich habe eine systemische Ausbildung gemacht.
Das bedeutet?
Genau, das bedeutet, die Systemik ist eine relativ junge Schule innerhalb der Psychotherapie. Die kommt aus Kalifornien und einer der Urväter der Systemik ist der Paul Watzlawick. Und der hat mir während meines Studiums, von dem können wir später dann noch reden, der hat mir damals schon sehr gut gefallen. Da geht es um Sprachinhalte, da geht es um Überzeugungen, da geht es um Glaubenssätze und es geht schlussendlich auch um eine lösungsorientierte Herangehensweise und nicht eine problemorientierte. Also es gibt vielerlei psychotherapeutische Schulen, die problemorientierter sind. Das heißt, dass man in der Problembeschau auch ganz gut sich aufhalten kann.
Und stecken bleiben kann möglicherweise.
Das möchte ich jetzt nicht sagen. Ich sage nur, der Woody Allen ist schon, ich weiß nicht, wie lange in Psychoanalyse. Nichts gegen Psychoanalyse. Ich habe selbst eine gemacht, finde ich auch sehr interessant. Aber der lösungsorientierte und ressourcenfokussierte Ansatz liegt mir mehr. Und das ist eine kurzzeitig, aber nachhaltige Therapie. Also das heißt, die Leute kommen zu mir zwischen 10 und 25 Stunden.
Im Vergleich dazu. Und dann haben sie hoffentlich eine Lösung gefunden.
Der Klient findet die Lösung immer selbst. Mhm. Darum ist er ja da, weil er das im Grunde genommen schon weiß. Mhm. Und wenn er den Schritt gemacht hat, dann kann ich nur noch unterstützend tätig sein. Das Entscheidende ist der Wille.
Wie wichtig ist für Sie als Therapeutin diese eigene Basis, diese Sicherheit in der eigenen Person, um anderen helfen zu können, die Sie ja, glaube ich, schon ausstrahlen, oder?
Also für mich persönlich ist es so, dass ich zu Recht erst mit Mitte 40 den Entschluss gefasst habe, mich jetzt doch dahingehend zu bewegen. Ich habe nämlich, nachdem ich fertig war mit der Dolmetscher- und Übersetzerausbildung, überlegt, ob ich Psycholinguistik studieren soll. Aber ich bin ja auch Schauspielerin. Und als Schauspieler ist man naturgemäß narzisstisch, also selbstverliebt. Und dann lebt man halt diese Selbstverliebtheit zuerst einmal mehr oder weniger ausgiebig. Und irgendwann kommt man dann zur Ruhe. Und so war es bei mir auch. Und mit Mitte, Ende 40 war ich damals, oder Mitte 40 habe ich dann mir überlegt, Mensch, jetzt schaust das doch noch mal genauer um mit dem.
Und mit Mitte 40 hat man schon eine ganze Menge erlebt und ist vielleicht auch im Idealfall etwas geerdeter als mit Mitte 20, oder?
Geläutert auch.
Geläutert, genau. Wie überrascht sind die Patienten manchmal, wenn sie die Tür aufmachen und dann sehen sie da die Frau, die sie aus dem Fernsehen kennen?
Das kommt nicht so oft
kommt
vor.
Nicht so oft
nee,
vor.
Das kommt nicht so oft vor.
Was machen Sie eigentlich, mehr Schauspielern oder mehr Praxis, mehr Therapie? Darüber werden wir gleich reden. Und wer uns einstimmt, das ist natürlich Kitty Hoff mit Psychenswing.
Ich wünschte, es täte einen Knall und die Psyche wäre aufgeräumt. Ein Blitzen, Blinken überall, eine Sauberkeit wie hingeträumt. Die Augen gleiten über glanzpolierte Seiten von der Libido zum Über-Ich. Ich fühle diese Ordnung und entspanne mich. Ich wünschte, es täte einen Knall und die Psyche wäre blitzeblank. Glitzern und glänzen überall, vom Komplex bis zum Tablettenschrank. Die Depressionen sind in Hektik wegen all der Antiseptik und verziehen sich. Ich fühle diese Ordnung und entspanne mich. Leukozyten und Kajüten und so weiter, etc. Ja, ich glaub, mir tut was weh. Das Lamentieren und der Gang auf allen Vieren sind nun ein für alle Mal passé. Ich fühle diese Ordnung und trinke Wodka mit Zitrone oder ohne. Und dazu ein frisch gezapftes Bier. Und hinter dir steht noch ein fabelhafter Rotwein. Na fein, ich fühle diese Ordnung und schlafe.
Kitty Hoff war das und bei uns Marianne Rappenglück. Sie kennen sie aus vielen Auftritten im Fernsehen, aus auch der Bulle von Tölz, Forsthaus Falkenau, das haben wir schon gehabt, gell? Was war ihr Liebstes? Herzflimmern?
Herzflimmern, das ZDF.
Aber es kann auch sein, dass sie Ihnen die Tür öffnet, wenn Sie Hilfe bei einer Heilpraktikerin für Psychotherapie suchen. Sind Sie eigentlich auch aufgeregt, wenn Sie zum ersten Mal die Tür aufmachen und ein neuer Patient davor steht?
Meistens bin ich neugierig und achte, das klingt jetzt ein bisschen spacey, aber ich achte eigentlich hauptsächlich auf die Schwingung. Geht es? Fühlt er sich wohl? Kann der mit mir? Und um das geht es auch in der ersten Stunde. Mhm. Es geht um den Auftrag, was will der Mensch? Eigentlich die schauspielerischen Fragen also auch, was will er? Woher kommt er? Wer ist er? Und warum?
Wie geht's ihm?
Ja, das sowieso, aber in der Regel ist es ja so, dass die Menschen, wenn sie zu mir kommen, die wollen ja etwas. Dass die kommen, wenn sie nichts mehr wollen, dann kommen sie nicht mehr zu mir.
Mhm. Aber sie kommen ja auch mit einer Hoffnung, oder? Das ist dieses Wollen.
Klar. Mhm. Aber das Entscheidende ist das Wollen. Und es gibt auch Geschickte, wie man das nennt. Das sind dann die Ehemänner oder die Ehefrauen, die vom Mann oder von der Frau oder von der Schwester oder vom Bruder, von irgendjemandem davon überzeugt worden sind, sie sollen sich doch jetzt mal Hilfe holen. Mhm.
Das ist vermutlich am schwierigsten, oder?
Das ist am schwierigsten und da geht es eigentlich nur darum, herauszufinden, warum sie diesem Auftrag in Anführungszeichen Folge geleistet haben. Mhm. Warum sie dem Ansinnen des anderen gehorchen und nicht ihrem eigenen. Mhm. So, das ist meistens recht interessant.
Wenn Sie merken, dass die Schwingung nicht passt?
Das habe ich einmal gehabt. Mhm. Das war ein Klient aus Lateinamerika, mit dem ich hatte es mir angeboten, dass ich die Stunde mit ihm Spanisch halte. Das wollte er nicht und er kam dann bestimmt 5 oder 6 Mal, aber er wollte eigentlich nicht.
Also war es ein Geschickter?
Nee, der war nicht geschickt, sondern es war, man spricht in der Systemik von, naja, also Besucher dann ist das. Also das ist einer, der will halt einmal schauen, was da so, oder auch Konsument, was ist denn das überhaupt?
Und ging da vielleicht und, was?
Nein, das nicht, nein, sondern einfach eine Neugier, aber Langeweile. Langeweile kann es auch sein. Und das läuft dann auch auf nichts hinaus, weil der Mensch, der hatte ein Problem, der Klient hatte ein Problem, aber das war ihm eigentlich nicht wichtig genug.
Mhm. Was machen Sie in so einem Fall? Sagen Sie dann auch mal, ich glaube, das hat keinen Sinn
mehr? Nee, ich frage ihn, wie viel Sinn er in dieser Arbeit sieht. Denn die Klienten, die zu mir kommen, sind ja in der Regel Selbstzahler. Also die privaten Kassen übernehmen meine Dienste, aber die gesetzlichen Kassen, und der Klient war gesetzlich versichert, die übernehmen das nicht. Und dann frage ich ihn, warum er da ist, auf Deutsch gesagt. Und dann bei dem war es dann so, dass er gesagt hat, ja, er weiß es jetzt eigentlich auch nicht mehr. Aber es waren schon 6-7 Stunden, die da ins Land gegangen sind. Und dann kam er auch nicht mehr wieder.
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Psychotherapeuten, der an der Uni studiert hat, und einer Therapeutin wie Ihnen, die eine Heilpraktika-Ausbildung, das haben Sie ja vorhin beschrieben, genau. Das ist sozusagen diese Grundsicherheit, die mir da mitgegeben werden soll als Klient, dass da auch nichts schief läuft, und der dann noch eine Ausbildung gemacht hat, so wie Sie, zur systemischen Therapeutin. Was ist da der Unterschied?
Der psychologische Psychotherapeut, der in der Regel ein Hochschulstudium absolviert hat, meistens Psychologie, also in dem Fall Psychologie, der psychologische Psychotherapeut, der macht erst das Vollstudium Psychologie mit allen Schulen und allen Ansätzen und so weiter. Und dann macht er therapeutische Ausbildung, erst nach Abschluss, also nach dem Diplom. Und dann macht er therapeutische Ausbildung und die kann dann entweder tiefenpsychologisch orientiert sein, nach Adler, nach Jung oder nach Freud. Wobei nach Freud macht halt kaum mehr jemand. Oder macht er verhaltenstherapeutische Ausbildung oder macht eine gesprächstherapeutische Ausbildung und so weiter. Und dann müssen die sich um eine kassenärztliche Zulassung bemühen. Das ist dann nochmal schwierig. Die Ausbildung muss auch privat bezahlt werden. Was ich sagen will, das ist ein sehr langer Prozess. Also ich habe ein paar Freunde, die sind psychologische Psychotherapeuten. Also da kann man schon so von locker mal inklusive Studium und 500 Therapiestunden, selbst absolvierte, kann man dann schon mal so auf 15 Jahre kommen.
Sie haben selbst auch eine Therapie irgendwann gemacht?
Ich habe eine Psychoanalyse gemacht.
Was hat Ihnen das geholfen? Was würden Sie sagen? Was war danach für Sie in Ihrem Leben anders als vorher?
Also warum macht man Therapie? Man geht in der Therapie, weil man merkt, dass man mit seinen herkömmlichen Strategien nicht mehr weiterkommt. Dass man an Grenzen stößt, egal in welcher Form, sei es jetzt im Erfolgsvermeiden, sei es in Beziehungsproblematiken, in bestimmten aggressiven Verhaltensweisen oder wie auch immer. Also man steht sich selber im Weg, wie man so schön sagt. Bei mir war es, dass ich meinem Erfolg im Weg gestanden bin. Und dass ich, mein Vater hat mir zu mir gesagt, unser Schachtelteife, also ich war sehr zornbesetzt. Ja. Ich war wirklich, ich habe einen großen Zorn in mir gehabt. Ich habe aber auch nicht gewusst, auf was. Und das war in diesen 5 Jahren, ich war 5 Jahre bei einem Jesuitenpater in Psychoanalyse und ich war da 3-mal die Woche. Und im Anschluss war es für mich klarer. Der Zorn war aber noch nicht weg und der Erfolg war auch für mich noch nicht ertragbar. Ich habe immer wieder Erfolg gehabt, aber ich habe mich dann immer wieder entfernt vom Erfolg.
Also so. Das heißt, Sie hatten eine tolle Rolle oder wie kann man sich das vorstellen?
Zu der Zeit habe ich ein Kleintheater geleitet, als ich das gemacht habe und das lief auch alles gut, aber dann war es mir wieder, also ich habe dann immer zu mir gesagt, oh, jetzt brauche ich was Neues, Schlussendlich konnte ich nicht bleiben, so, das war eigentlich das Problem. Es war nicht so der Erfolg, sondern das Nicht-Bleiben-Können. Und das hat sich durch die Analyse nicht unbedingt gelegt, aber ich habe es verstanden. Gelegt hat sich das Ganze, also die Ruhe, es kann jetzt sein, dass das biografisch bedingt ist, oder meines Erachtens, ich habe dann selber systemische Therapie gemacht, das waren nur 5 Stunden. Das ist ja das bei der Kurzzeittherapie, dass das so schnell geht, aber deswegen trotzdem nachhaltig ist. Und nach 5 Stunden war mir vieles, also ich möchte nicht sagen, ich habe anders funktioniert, aber ich war viel besser da gestanden mit dem, was ich getan habe und gelassen habe.
Und Sie konnten bleiben Ihre eigene Praxis aufmachen und das geht jetzt auch schon ein paar Jahre.
Ich bin vor allem endlich einmal eine dauerhafte Beziehung eingegangen.
Und glücklich verheiratet
und seit glücklich ein paar verheiratet Jahren. Mittlerweile, ja.
Mit einem Kollegen?
Mit einem Kollegen, mit dem Hans Stadlbauer.
Über den wir später auch noch reden werden. Mit welchen Problemen kommen die Leute meistens zu Ihnen? Würden Sie sagen, es gibt so ein paar Probleme, die einfach sich immer, immer wieder wiederholen?
Gut, es kommt auch auf den Therapeuten an. Also zu mir kommen Menschen in der Pensionierung oder Verrentung, gehobener Mittelstand, mit einem Gefühl der Leere.
Weil der Beruf jetzt weg ist.
Ja, und man war nicht vorbereitet auf das Pensionistendasein. Also das ist eine Sinnkrise. Mhm. Und das läuft häufig auf religionsphilosophische Gespräche hinaus. Aber unter der Maßgabe, dass es ja um Lösungen geht. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sind Menschen in Trennung. Mhm. Also Menschen mittleren Alters zwischen 40 und 60, sage ich jetzt mal, die eine Trennungsproblematik zu bewältigen haben. Manchmal sind Kinder da, manchmal nicht. Manchmal will man sich scheiden lassen, dann wieder nicht. Also das ist unterschiedlich, die Problemstellung. Und das sind Männer und Frauen. Mhm. Bei den älteren Leuten sind es fast mehr Männer als Frauen. Und dann habe ich ganz häufig junge, hochqualifizierte Frauen um die 30. Da geht es um Selbstwert. Also die sind hochqualifiziert, werden häufig, verbrennen sich häufig selbst. Das ist gar nicht einmal der Arbeitgeber, der die verbrennt, sondern die verbrennen sich selbst, weil sie denken, die merken nur nicht, dass ich blöffe. Ich bin ja gar nicht so gut, wie die meinen. Und die kämen dann mit einer akuten Erschöpfung. Und da geht es darum, dass einfach selbstbewusster an die Arbeit rangegangen wird, dass auch mal gesagt wird, das finde ich, ist jetzt noch nicht in meinem Aufgabenbereich anzusiedeln. Da haben die in der Regel Angst, dass dann einen Job verlieren. Also das habe ich relativ häufig, aber das schwankt also ein bisschen.
Also viele Probleme, die man dann mit Ihrer Hilfe auch lösen kann, hoffentlich. Wie nah geht Ihnen das? Wie sehr nimmt die ein oder andere Geschichte, Lebensgeschichte Sie mit?
Es geht mir immer nahe. Es geht mir immer nahe. Es nimmt mich selten mit. Aber ich glaube, das ist meinem Alter zuzuschreiben.
Wir werden gleich viel mehr von Ihnen erfahren, auch die Frage klären, wie Sie geworden sind, was Sie geworden sind. Wir reden über Ihre Kindheit, übers Aufwachsen in Garmisch nach Michael Fitz und Sofui.
Manchmal bin ich einsam, manchmal bin ich faul, manchmal kann ich zuhören und schaue die Leute aufs Maul. Manchmal glaubt der Blick von dir und dann bricht es an. Und dann wohne ich wieder Kind in deine Arme. Manchmal bin ich standhaft mit Schwämmel in die Knie. Und ich streng mich furchtbar und weiß gar nicht wofür. Manchmal klang der Sommer nicht an, manchmal tut's auch Nacht. Ich hab so viel, ich verschluck mich am Leben. Wenn ich dich und alle Menschen um mich herum vergiss und bloß noch durch die Gegend lauf, wie der Geist in sein Verlies. Manchmal klangt ein Lichtblick und manchmal klangt deine Hand. Ich hab so viel, ich verschluck mich am Leben. Sag ich, das geht doch nicht, das kann doch so nicht sein. Heutzutage auf dieser Welt kann keiner glücklich sein. Heute hab ich Platz für alle, für euch alle miteinander. Ich hab so viel, ich verschluck mich am Leben. Und wenn ich die mal geschnitten hab auf der Autobahn, dann meistens hab ich's eilig. Ich kann nicht langsam fahren, dann darfst du mir wie beim letzten Mal wieder ein Vogel zum. Ich hab so viel, ich verschluck mich am Leben. Ich hab so viel, ich verschluck mich am Leben. Ich hab so viel, ich verschluck mich am Leben.
Die Schauspielerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie Marianne Rappenglück heute zu Gast in 1:1 der Talk. Wenn Sie in einem Familienalbum blättern aus Ihrer Kindheit, welches Bild von Ihren Eltern und Ihren Geschwistern mögen Sie am liebsten?
Also ein Bild von uns allen kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, dass es das gäbe.
Waren so viele Geschwister, gell?
Ja, wir waren 6 Kinder. Und welches Bild mag ich am liebsten? Ich glaube, ich mag das Hochzeitsbild meiner Eltern am liebsten.
Aber da waren wahrscheinlich noch keine Kinder drauf, oder?
Da waren noch
oder?
Keine Kinder drauf, aber weil die so schön waren. Also ich finde, meine Eltern waren so schön, finde ich. Also
beschreiben Sie mal, was hatte Ihre Mutter an?
Das weiß ich jetzt nicht mehr, was hat die angehabt? Ich glaube, ein Dirndl. Ja, Dirndl. So, ja, Dirndl, mit dem habe ich dann 50 Jahre später Theater gespielt oder 40 Jahre später. Genau, der Dirndl gehabt und mein Vater einen Trachtenanzug. Aber ich fand die einfach schön, die haben mir gut gefallen. Und von uns Kindern, ja, da gibt es schon Bilder, wo wir hatten einen Hund, die Loni, und dann ist man oft am Sonntag spazieren gegangen mit der Mama am Gerolder See. Und da gab es dann manchmal so Gruppenbilder.
Also das ist von Garmisch Richtung Mittenwald dann schon.
Genau. Mhm. Oder auf der Hütte, wir hatten eine Hütte da am Wamberger Rücken, also oberhalb vom Schloss Elmau. Da gibt es auch Bilder von allen. Aber mein ältester Bruder ist ja, passen Sie auf, der Max ist Jahrgang 45, ich bin Jahrgang 58, also der ist 13 Jahre älter als ich. Der war, als mein kleiner Bruder zur Welt kam, war der eigentlich schon aus dem Haus.
Also schwer, alle zusammenzubringen. Sie sind ja in den 60er, 70er Jahren in Garmisch aufgewachsen. Wann standen Sie zum ersten Mal in Partenkirchen? War es natürlich, das können wir jetzt ja mal hier einfügen, ein großer Unterschied.
Es ist ja eigentlich immer nur Koketterie mit den Garmisch und Partenkirchen. Und dabei wollen wir es auch bewenden lassen.
Wann standen Sie zum ersten Mal auf Ski?
Ich glaube, in der ersten Klasse Volksschule. Als kleines Kind war ich ja nicht in Partenkirchen, ich war ja in Hamburg. Ich bin mit 2 Jahren nach Hamburg gekommen und dann zur.
Wieso das?
Weil meine Mutter mit dem sie hat ein Hotel gehabt und die Kinder und da war kein Kindermädel da und dann hat man mich zu der Tante meines Vaters nach Hamburg geschickt.
Sie alleine oder mit Geschwistern?
Nur ich allein, was natürlich im Nachklang ein großes Glück war, denn die war kinderlos und die hat einen Affen gefressen gehabt an mir. Die hat mir alles durchgelassen, also die hat mich verwöhnt nach Strich und Faden. Und ich war zweisprachig. Also ich habe in Hamburg beim Bäcker, bin in London gegangen und gesagt, wir bekommen Käsekuchen. Bei uns daheim heißt das Käsekuchen.
Und Brötchen oder Schrippen?
Schrippen und Semmeln, ja.
Mhm. Gut bestellt.
Mir hat es gut gefallen in Hamburg.
Wie lange waren Sie da?
Ja, von 2 bis 5,5 oder so. Also im Kindergarten war ich dann schon wieder in Partenkirchen. Aber da gab es noch keinen Skikurs. Und das war dann erst in der Grundschule, dass das losging mit dem Skifahren.
Haben Sie sich da nicht auch ein bisschen verstoßen gefühlt?
Erst im Nachhinein, darum auch die Psychoanalyse. Aber ich fand das ja toll. Mein Vater hat mich in die Bahn gesetzt und habe ich gesagt, geht's denn aus, der Zug fährt gleich ab. Also ich fand das toll. Mir hat das
gefallen. Sie sind ganz allein nach Hamburg gefahren?
Nein, schon mit dieser alten Tante. Das war eine uralte Frau, die war damals ein bisschen älter als ich jetzt. Aber die hat mich einfach verzogen, hat man heute so. Aus der Distanz betrachtet, muss ich sagen, die hat mich verzogen. Aber es war mein Glück bei 4 Brüdern.
Ach so, ja, 4 ältere Brüder.
Nein, einen kleinen und 3 große Brüder.
Da haben Sie viel mitgemacht?
Nein.
Nicht mehr dann.
Nein, ich war ja der Schachtelteufel. Also ich war ja sehr mit Temperament gesegnet.
Haben Sie mit Ihrer Mutter mal drüber geredet, wie das für Sie war, so ein 2-jähriges Kind da nach Hamburg schicken?
Ja, ich habe jetzt große Vorwürfe gemacht dann im Nachklang. Aber jetzt weiß ich, dass sie im Grunde genommen gar keine andere, die hatte keine andere Wahl. Sie hat kein Kindermädel gefunden. Also bei meinen anderen Geschwistern war da immer noch jemand da. Und bei mir hat es niemand. Und diese Tante von meinem Vater, die war so sehnsüchtig nach Kindern. Die war kinderlos und sie war nicht verwitwet, aber ihr Bruno, der ist ja da vorgelaufen, jetzt ist sie da allein in Hamburg gehockt. Also die war da schon eingebürgert, aber sie war halt sehr einsam und ich war das Glück für die alte Frau.
Wollte sie sie denn überhaupt wieder hergeben?
Die ist dann mit zurückgekommen. Die ist von Hamburg weggegangen und meine Mutter hat sie bei uns aufgenommen. Die ist dann bei uns geblieben.
Welches Hotel hat Ihre Mutter in Partenkirchen geführt?
Also das war kein Hotel, das war ein Hotel Garni. Sie hieß Haus Meier. Und meine Mutter kommt aus den Dreimooren, aus den früheren Dreimooren in Partenkirchen, in der Ludwigstraße. Und mein Großvater hat in der sogenannten schlechten Zeit, also 1927, so, hat der die Dépendance gebaut. Und die hat sie dann bekommen. Sie hatte ja Pharmazie studiert ursprünglich, aber nachdem das schuldenfrei war und sie ja gar nicht auf den Gedanken gekommen ist, zu sagen, ich mache jetzt da Apotheke auf oder wie auch immer. Wir reden von 1943, 44. Und dann ist der Vater gestorben und ihr erster Mann gefallen. Und dann war das für sie keine Frage. Dann hat sie das Hotel gar nie weitergeführt. Das war aber nicht ihre Freude und ihre Zufriedenheit. Das hat ihr keinen Spaß gemacht.
Aber es hat viel Arbeit gemacht, nehme ich an.
Ja, gut, aber damals hat man ja Personal gehabt.
Was hat Ihr Vater gemacht? der Vater der Vierschanzentournee, oder?
Ja, das ist mein Vater. Ja, was hat der gemacht? Also er hat einen Darmhandel gehabt, aber
das weiß heute auch keiner mehr, was man da macht.
Der hat mit Därmen gehandelt, also mit Wurstdärmen. Der Toni Reuterer weiß das natürlich. Mit Wurstdärmen oder mit Tennisseiten, das waren auch Därme. Aber das hat er weniger im Angebot gehabt, sondern mein Vater hat in China die Därme eingekauft und Metzger haben es bei ihm geholt. Also er war, glaube ich, ein sehr guter Kaufmann. Und er war ja hauptsächlich mit seiner FIS beschäftigt, also mit diesem internationalen Skiverband und mit der Vierschanzentournee. Sprich, mein Vater war fast nie zu Hause.
Aber das stimmt wirklich, dass er die sozusagen erfunden hat?
Nein, erfunden, kann man das waren schon mehrere. Das war jetzt, wenn mein Bruder zuhört, dann wird er wahrscheinlich sagen, was redet jetzt da? Also ich weiß, dass da der Putzi Pepoinik aus Innsbruck dabei war und dann waren noch, glaube ich, der Blättschacher. Oder, also es waren auf jeden Fall etliche. Aber das Ganze fand bei uns in der Stumm, also im Wohnzimmer statt. Wer da alles mit dabei war, das werden dann die Hörer, wenn sie anrufen werden, das dann genau sagen. Ich weiß es nicht.
Hat so Sie das interessiert als Kind?
Na, mich hat nur die Internationalität meines Vaters interessiert. Das hat mich interessiert. Und dass da so viel Englisch geredet worden ist, und das habe ich dann auch relativ schnell gelernt. Und dann kam das, also das hat sozusagen schon zu meiner Entwicklung beigetragen, dieser einfache Internationalismus. Das war dann der Viktor Androjew, das war der Vorsitzende vom russischen Skiverband und das war so ein netter Mann. Und dann war der Birger Rütt aus Norwegen immer da und so. Und dann ist immer Englisch geredet worden. Und das war irgendwie, habe ich gespürt, das ist besser als der biedere Alltag. Mhm. Also für mich war das damals schon klar. Und warum machen die Leute sowas? Wie kommt das? Also ich habe immer schon mir die Fragen gestellt, warum sind Menschen, wie sie sind? Warum ist der so und warum ist der so? Warum lacht der viel? Warum ist er immer wütend? Und die Sprache ist ja auch etwas, was sozusagen hinter die Kulissen schaut, wenn man mehr Sprachen erlernt. Und das habe ich auch relativ schnell gewusst, dass ich Sprachen lernen will.
Also da sind wir dann bei der Dolmetscherin. Wir wissen, warum Sie sich für Psychologie interessieren. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, warum Sie Schauspielerin geworden sind. Die muss ja auch irgendwie schon in Ihnen gesteckt haben.
Ich habe das erste Mal gespielt, da war ich 14 oder so. 14. Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab.
Johann in der Schule,
Nestreu,
oder?
In der Schule im Werdenfels-Gymnasium in Garmisch-Partenkirchen unter der Regie von Jörg Maurer, den Sie ja alle kennen. Und das hat mich fasziniert, weil da ist was gegangen. Das war was anderes wie der Skiclub. Das war einfach anspruchsvoller und das war super. Und da war man auf der Bühne und ich hatte furchtbar Angst. Aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Da
Welche
war übrigens
Rolle?
Ihre Kollegin, die Conny Glocker, auch schon dabei. Welche Rolle? Ich war die Dichtersfrau. Eine Dichtersfrau, wie es ich eine bin, hat es schwer. Oh, und es war furchtbar, der erste Auftritt war ein Monolog und das Bühnenbild war der arme Poet von Spitzwick und der Vorhang geht auf und ich stehe da, da kannst du ja gar nicht gegen anspielen, das geht ja gar nicht. Aber es ging gut und dann war es halt immer mehr und dann war, was ihr wollt. Und dann nach der Schule war für mich klar, ich bewerbe mich an der Falkenberg-Schule, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Also ich denke mal, hauptsächlich war ich in diesen gruppendynamischen Prozess, würde ich heute sagen, verliebt. Weil da was zusammengegangen ist.
Und wie war das Vorsprechen bei der Falkenberg-Schule?
Katastrophal. Die haben mich nicht genommen, natürlich.
Wieso sagen Sie heute natürlich? Damals haben Sie wahrscheinlich schon gedacht, dass Sie genommen werden, oder?
Ja, selbstverständlich. Aber wenn ich dieses dilettantische Vorgehen meinerseits mal anschaue, dann ist klar, dass die mich nicht genommen haben. Da waren, glaube ich, 600 Bewerber. Und da war ich so enttäuscht und so traurig eigentlich. Und dass ich mir gedacht habe, ihr könnt es mich gern haben. Also, dass ich dann noch zum Mozarteum oder zum
Hätte Freien ja noch Alternativen so. Natürlich. Gegeben.
Nein, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und dann hat meine Mutter, pragmatisch, wie sie war, gesagt, was tust du jetzt erst einmal Sprachen lernen? Und das habe ich dann auch gemacht.
Und dann ging es nach Spanien?
Ja, erst einmal nach Argentinien.
Nach Argentinien.
Genau. Erst einmal Grund, so ein, bei der Burlet School, so ein Einsteigerkurs, Französisch und Spanisch. Und dann war aber, dann meine Mutter kannte dann, mein Vater kannte dann wieder jemanden in Argentinien. Da war gerade Winter, da hat man das Mädel hinschicken können, so ein bisschen zum Skilehrern oder was auch immer, beim Fremdenverkehrsamt so ein bisschen arbeiten. In
das werden Sie uns gleich erzählen. Ja. Nach Oke Serra von Mercedes Sosa und Daniela Mercury.
Será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas? Que anda nas cabeças, anda nas bocas? Que andam acendendo vela nos becos? Que estão falando alto pelos botecos? que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nunca terá. O que não tem conserto nunca terá. O que não tem tamanho.
Que será, que será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices, no sueñan de mañana las meretrices, no piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos será. ¿Qué será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
O que será? Que será? Que todos os avisos não vão evitar. Porque todos os risos vão desafiar. Porque todos os sinos irão repicar, e todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá.
Al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio,
o que no tiene juicio, juicio,
lo que no tiene juicio,
o que no tiene juicio, gobierno,
lo que no tiene juicio.
Der Talk auf Bayern 2. Stefanie Heinzeller im Gespräch mit
Marianne Rappenglück, Skilehrerin in Argentinien.
Und da muss Marianne Rappenglück lachen, weil das ist die nächste Seite, die wir von Ihnen kennenlernen werden. Schauspielerin, Psychologin kann man jetzt mal so ganz allgemein sagen, Dolmetscherin, darüber müssen wir später reden. Aber 1978 hat ihre Mutter sie ins Flugzeug gesteckt. Nach Argentinien ging es zum Spanisch lernen. Und sie hatten Sperrgepäck dabei, oder? Haben sie die Ski erst
also
unten
das
gekauft?
Mit dem Skilehrer, das hat sich sozusagen vor Ort dann ergeben. Also es war so, dass meine Eltern da in Bariloche, also das ist im südlichen Argentinien, ein Skigebiet. Und da hat der Vater jemanden kennt und dann hat man halt mich da hingeschickt. Da wärst du dann schon irgendwas finden, hat es geheißen. Und dann habe ich erst beim Skiverleih gearbeitet. Und dann war da so eine Säuglingsgruppe, also das heißt kleine Kinder halt. Und dann habe ich da so ein bisschen diese Kinder auch unterrichtet. Aber hauptsächlich habe ich zu der Zeit im Fremdenverkehrsamt in Bariloche gearbeitet, wenn man das denn überhaupt Arbeiten nennen konnte.
Also ich musste. Was heißt denen, das? Was mussten Sie machen?
Naja, Kaffee kochen und dann warten, bis jemand kommt. Und ja.
Wie ist der Schnee in Argentinien?
Ich weiß nicht, wie er heute ist. Damals war er weiß.
Weiß. Und wie ist er zum Fahren? Es gibt doch Leute, die sagen, in Kanada kann man ganz anders Skifahren als bei uns.
Also das kann ich nicht nachvollziehen.
Diese Feinheiten können Sie nicht nachvollziehen?
Nein, da fehlt mir das Urteilsvermögen für solche gedanklichen Ansätze.
Haben Sie Heimweh gehabt damals? Sie waren ja noch relativ jung.
Ja, ich war jung. Ich war 20. Und also man muss bedenken, 1978, das war die Hochzeit der Militärdiktatur in Argentinien. Und also gut, in Bariloche war ich mehr oder weniger ab vom Schuss, aber da war ein Physikerzentrum oder Atomarphysikzentrum. Auf jeden Fall waren da so Wissenschaftler, in so einem Gebäude auf dem Land. Und die alte Dame, bei der ich gewohnt habe, die hat dann schon immer wieder so Andeutungen gemacht, dass da wieder einer verschwunden ist. Und es waren ständig Militärkontrollen. Und das war das eine. Das hat mich aber gar nicht angefochten. Das war mir gar nicht so klar. Ich war ja naiv ohne Ende. Sondern mein Problem war, dass ich am Kilometer 11, also Kilometer 11 außerhalb von Bariloche, und da musste ich mit dem Bus dann ausfahren, ans Ende der Welt sozusagen, an diesem See, Naueloapi heißt der, an dem See entlang. Und bei Kilometer 11 musste ich dann aussteigen. Dann habe ich nur mehr eine Viertelstunde im Wald laufen müssen. Und da hat dann die Frau Spagat gewohnt.
Wer ist Frau Spagat?
Das war die alte, die ältere Dame, bei der ich untergekommen bin. Die wiederum über meine Mutter und meinen Vater war das irgendwie bekannt. Ich weiß jetzt halt nicht mehr. Und das hat mir am meisten gefuchst, dass ich da, also gefuchst, ich fühlte mich halt total einsam. Diese Dame war sehr beschäftigt. Und ich war da allein in dem Holzhaus und da war es ja dann auch ewig schnell finster. Also so wie bei uns im Winter.
Langweilig für eine 20-Jährige, die will doch ein bisschen ausgehen, Leute kennenlernen.
Ja, überhaupt nicht wissen, überhaupt nicht. Also das war schon, da war ich sehr einsam.
Sind Sie gern wieder heimgeflogen?
Ich fühlte mich natürlich auch gleichzeitig wahnsinnig toll, denn ich muss dazu sagen, ich bin Jahrgang 1958 und in meiner Altersgruppe, glaube ich, war ich die Einzige, die ans andere Ende der Welt gefahren ist. Also ich war schon, das war schon toll, ja. Und dann hat man halt auch nicht so zugeben, dass man sich so einsam gefühlt hat.
Das ist ja manchmal auch nicht schlecht. Zurück in Deutschland, haben Sie es dann nochmal richtig gelernt, oder?
Sind ja,
Sie
genau, richtig? Dann bin haben ich aufs Sprachen- und Dolmetscherinstitut hier in München und habe da erst 4 Semester studiert bis zur Zwischenprüfung. Dann habe ich 2 Semester in Barcelona studiert. Ja, eines der schönsten Jahre meines Lebens. Und dann bin ich zurück und habe nochmal 4 Semester studiert hier und dann habe ich den Übersetzer, die Übersetzerprüfung gemacht.
Und dann hat sie es nach Costa Rica verschlagen.
Da war eine Stelle. Da war, ich
das
war
erzählen Sie so selbstverständlich.
Nein, das war auch ganz normal. Ich war im Aufbaustudium zum Simultandolmetscher und dann kam eine Anfrage von einem Münchner Immobilienmakler, der suchte eine Dolmetscherin für seine Farm in Costa Rica. Und ja, gut Zeit. Und dann war das für mich keine Frage, weil ich hatte ja schon 5 Jahre Studium hinter mir. Das war, ich konnte ja nicht bleiben, ich werde wieder weiter müssen. Und dann habe ich natürlich sofort hier geschrien. Und dann bin ich dann über.
Wie waren die ersten Eindrücke?
Furchtbar. Ganz schrecklich.
Warum?
Ja, aber das war ja, mein Gott. Erstens einmal, wo ist denn das überhaupt, das Costa Rica?
Haben Sie erstmal einen Atlas gebraucht?
So ungefähr. Also ich wusste es natürlich schon, aber das, also es ist ein Land, mittlerweile ist es meine zweite Heimat, aber es ist ein Land, das hat 4 Millionen Einwohner, ist unheimlich gebirgig, hat wunderschöne Küsten und als ich da angekommen bin, am Aeropuerto Juan Santa Maria in San José, ja, das war ein Bretterverschlag. Das war gar kein richtiger Flughafen. Und dann hat es geheißen, ja, also die Arbeit ist 60 Kilometer von der Hauptstadt weg. Das ist also, haben wir gedacht, das ist ja gar nicht so weit. Ja, aber da waren keine Straßen. Also für diese 60 Kilometer hat man mit dem Jeep, mit dem Mercedes-Jeep 6 Stunden gebraucht. Und dann hat es da immer nur geregnet. Das war an der nördlichen Grenze von Costa Rica, also an der Grenze zu Nicaragua. Und das ist der reinste Regenwald. Da regnet es 80% vom Jahr, regnet es da. Toll. Und da war mein Gepäck nicht da.
Super. So ist schon mal umgegangen. Aber einen Schirm haben Sie hoffentlich im Handgepäck gehabt.
Ja, mit dem Schirm kommt man da nicht weit. Aber mittlerweile, wie gesagt, ist Costa Rica meine zweite Heimat und ich fahre immer noch gerne hin.
Und das hängt aber damit zusammen, dass Sie da auch verheiratet waren.
Ja, das zum einen, aber es hängt hauptsächlich damit zusammen, dass ich so liebe Menschen getroffen habe. Also nicht mit dieser Eheschließung, sondern mit den, ich habe da 5 Kinder geheiratet.
Ja, eben, das meine ich.
Also ich habe einen Witwer mit 5 Kindern geheiratet, für diejenigen, die das Bayerische nicht mächtig sind. Der ist leider jetzt schon verstorben, aber und ich habe ihn vorher auch schon verlassen gehabt, weil ich habe ja dann noch andere Sachen gemacht. Ich wollte dann wieder selbstständig arbeiten.
Und aber zu den Kindern haben Sie noch
Kontakt? Immer noch einen ganz intensiven, schönen Kontakt. Das ist, also der Ort heißt La Virgen de Sarapiquí und es ist mein persönliches Macondo. Also das Macondo aus 100 Jahre Einsamkeit, so komme ich mir vor, wenn ich in Sarapiquí bin und fahre da immer wieder gern hin und fühle mich da auch sehr, sehr wohl.
Ich habe mir ja überlegt, wenn man einen Witwer mit 5 Kindern heiratet, die waren im Alter von was?
Die älteste war so 17, alt wie mein kleiner Bruder, oder? Die war 4 Jahre jünger als ich und die jüngste war 3 Jahre alt.
3 Jahre alt und Sie waren ja auch noch nicht so furchtbar alt, sondern ich irgendwas war Mitte 20.
25, ja.
Wie waren Sie der Mutterrolle gewachsen oder ist gar nicht erwartet worden, dass Sie die einnehmen?
Wenn Sie meine Stieftöchter fragen, dann sagen die perfekt. Die sagen perfekt. Ich persönlich sage, die haben es bloß nicht gemerkt. Was ich da für ein Chaos verursacht habe und veranstaltet habe. Also ich war dem natürlich überhaupt nicht gewachsen. Überhaupt nicht. Also ich war Ich bin toll und jetzt machen wir das und dann machen wir das und dann ist man mit den Kindern nach Mallorca und dann hat man da halbes Jahr in Mallorca gelebt und da Wirtshaus gekauft, das ist natürlich nicht gegangen. Der Rigo, so hieß mein erster Mann, der ist fast schwermütig geworden. Also der ist die ganze Zeit an einer mittelschweren Depression rumgeschrammt, weil es halt der Indio aus Amerika, das war nichts da in Spanien. Mhm. Dann ist man nach 4 Monaten wieder zurück. Und also ich habe da meine ganzen Kapricen sozusagen ausgelebt. Und im Nachklang habe ich mir gedacht, mein Gott, die müssen mich ja hassen, zutiefst, die Mädchen. Tun sie aber nicht. Sie fanden das toll. Sie finden das heute noch toll, dass sie so außer der Reihe aufgewachsen sind. Mhm.
Aber sie fanden es dann wahrscheinlich nicht toll, dass sie den Mann verlassen haben und wieder gegangen sind.
Das fanden sie nicht so toll, nein. Das fanden sie nicht so toll. Aber da hatten sie sich auch kein Recht drauf ausgerechnet. Sagt die Gatta zum Beispiel, also eine meiner Stieftöchter, ich war ja gerade in Costa Rica, und die sagt, es war für sie klar, dass sie da eigentlich gar keinen Anspruch hat auf mich.
Ja, das ist sehr realistisch. Und Sie hatten von Kindern für den Rest Ihres Lebens genug, oder?
Nein, ich mag Kinder wahnsinnig gern, aber wenn man so radikal individualistisch und narzisstisch lebt als Frau und ein bisschen Vernunft im Kopf hat und im Leib, dann lässt man sich auf ein Alleinerziehungsdasein nicht ein. Also ich habe mich das nie getraut. Ich habe ja Gott sei Dank viele Geschwister und daher auch sehr viele Nichten und Neffen. Und die haben mich entschädigt
für die. Und die 5 Kinder, die Sie in Costa Rica haben.
Und meine 5 Stiefkinder.
Und da haben Sie wahrscheinlich auch schon viele Stiefenkel,
ja,
sozusagen.
Ja.
Ganze Reihe.
Ja.
Wie viele?
Oh mein Gott, 3, 4, 10.
10?
Ja.
Also in Ihrem Kalender stehen viele Geburtstage drin.
Ja.
Dass Sie keinen vergessen.
Ja.
1990 ist Marianne Rappenglück dann zurückgekehrt nach Deutschland und dann ging's los mit der Schauspielerei irgendwann. David Bowie besingt jetzt die Changes.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Don't wanna be a richer man. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up on out of it. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me, but you can't twist time. Strange. Our changes are taking the best.
David Bowie und Changes. Mit vielen Veränderungen, Neuanfängen hat Marianne Rappenglück reichlich Erfahrung gemacht. Dolmetscherin, Schauspielerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Woher haben Sie den Mut genommen, immer wieder neu anzufangen und die Sicherheit gehabt, dass das schon irgendwie klappen wird?
Das Credo meiner Mutter lautete: Warum? Das kannst doch du alles. Du brauchst da doch nichts scheißen, Entschuldigung. Du kannst doch eh alles. So. Und wenn man in seinem Selbstbewusstsein von der Mutter so aufgebaut wird, dann kennt man keine Furcht. Also Furcht war noch nie mein Thema. Scheu, Angst, das kannte ich nicht. Ich war immer getrieben von der Neugier. Vom Erkennen, vom Verstehen, schauen, was da ist und was da ist. Und wenn man sozusagen nicht in der Furcht aufgezogen worden ist, dann hat man da auch keine Angst und denkt man sich doch nichts dabei.
Kann ich mir die Frage nach der inneren Unabhängigkeit also komplett sparen, die streich mal einfach.
Wieso,
und Sie erzählen?
Sie?
Na, weil Sie die ja haben, offensichtlich, diese innere Unabhängigkeit.
Ja, also zumindest in dieser Hinsicht, also in Hinsicht auf Selbstverwirklichung im Außen, so will ich es jetzt mal nennen.
1990 sind Sie nach der Costa Rica-Erfahrung, nachdem Sie Ihre 5 angeheirateten Kinder wieder zurückgelassen hatten, in Deutschland gelandet. Und hatten Sie da einen Plan in der Tasche?
Nein. Also mein Plan war, jetzt wenn ich bleibe in Costa Rica, die Familie hatte ich ja schon nach 3 Jahren Costa Rica verlassen. Und die anderen 3 Jahre habe ich ja selbstständig gearbeitet in Costa Rica, am Gericht und beim Goethe-Institut und an der Uni hatte ich einen Lehrauftrag. So, das war eigentlich ganz gut alles. Aber dann habe ich mir gedacht, jetzt bist du dann Anfang 30, entweder kommst du nicht mehr heim und musst da bleiben. Oder du musst dir hier dann was aufbauen, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich bleibe. Also wollte ich zurück und meine irrige Annahme war, ich gehe jetzt zurück und dann finde ich eine Stelle als Übersetzerin. Mitnichten natürlich. Also ich hatte 2 Aufträge bei Knorrbremsen.
Ja. Davon kann kein Mensch leben.
Vor allem, das wollte ich nicht. Dann habe ich erst einmal gekellnert. Gekellnert und das mache ich heute noch gern. Jetzt kann ich es schon nicht mehr so körperlich. Aber das wäre für mich auch eine große Leidenschaft gewesen, das gastronomische Arbeiten. Ich komme ja aus einer Gastronomenfamilie. Ich habe ja einen Neffen, der ist Koch, ein Münchner Sternekoch, der Johann Rappenglück, den gehört, das Les Deux. Hervorragender Koch.
Und da helfen Sie manchmal aus, oder?
Nein, da helfe ich nicht aus, um Gottes Willen. Nein, da bin ich ja viel zu niedrige Charge für sowas. Nein, ich habe jetzt gar keine Zeit, dass ich da aushelfe. Auf jeden Fall, ich hatte keine Arbeit als Übersetzerin. Und irgendwann habe ich es dann aus dem Auge verloren. Spätestens dann, als der Jörg gesagt hat, du, ich mache jetzt so ein Kleintheater auf, magst du nicht mit da? Und das war's dann.
Und das Kleintheater hieß?
Es hieß Jörg Maurers Unterton in der Kurfürstenstraße. Das gibt es ja jetzt nicht mehr, das hat er ja verkauft, der Jörg. Das heißt jetzt Theater und sofort. Das war ja früher in der, glaube ich, in der Hans-Sachs-Straße das und so fort. Die haben das jetzt übernommen und der Jörg schreibt ja bloß noch. Und das war dann eine hochkreative Zeit. Da haben wir die Premieren rausgehört, mit den anderen Semmeln so ungefähr. Wir haben sehr, sehr viel gearbeitet und ich habe unheimlich viel gelernt. Und Learning by Doing, da war es dann auf einmal nicht mehr wichtig, dass ich nicht auf der Falkenberg war. Denn was wir da alles auf die Beine gestellt haben, das war schon bemerkenswert.
Von bis?
Von 94, 95, 96, 4 Jahre.
Und
dann ging das
Theaterstücke
los.
Von, was haben Sie alles gespielt?
Also die offene Zweierbeziehung, Misery von Stephen King, also es sind lauter 2-Personen-Stücke. Dann hat der Jörg eins geschrieben, das heißt Erster Klasse von Jörg Maurer nach Ludwig Thomas, die Entstehungsgeschichte dieses Stückes, herrliches 2-Personen-Stück und dann ganz viel musikkabarettistische Programme. Also ich habe da gesanglich sehr viel gelernt, musikalisch sehr viel gelernt und früh arbeiten habe ich auch gelernt.
Und dann sind Sie zum Film, wie kam das?
Die haben mich halt dann gefragt.
Da kam wie schön, kommen. Wenn man mal gefragt wird.
Naja, also wie war denn das? Da war irgendwann was gedreht worden im Unterton und dann, ich weiß es gar nicht mehr. Der Herr Stets von der ZAV. Also von damals noch ZBF, der war in der Vorstellung und der hat zu mir gesagt, Sie kommen jetzt bitte zu uns, zur ZBF und machen die Bühnentauglichkeitsprüfung. Das musste man früher machen, die Bühnentauglichkeitsprüfung, dann konnte man zur ZBF, Zentrale Bühnenfernsehvergabestelle. Vom Staat ist das sowas, das gehört zum Arbeitsamt eigentlich dazu, aber es ist die staatliche Agentur. Und da bin ich dann aufgenommen worden.
Und sofort. Dann ging es richtig los?
Nee, dann ging es nicht richtig los. Das war halt dann irgendwie so... Ein bisschen drehen und dann habe ich relativ viel Volkstheaterstücke aufgezeichnet und habe auch, ich weiß jetzt nicht mehr wie früher, aber 6, 8 Komödienstadl gemacht. Und dann so Mitte der 2000er ging das dann los, 2004, 2005 kamen dann immer mehr Angebote.
Und da waren Sie aber ja eigentlich schon wieder bei Ihrer Ausbildung zur...
Das war erst 2007 habe ich die Ausbildung angefangen.
Und viel wichtiger war, dass Sie Ihren Mann da kennengelernt haben, oder? Kannten Sie den schon von früher?
Mit dem habe ich Fernsehaufzeichnungen gemacht und ich fand den unmöglich. Und er fand mich unmöglich.
Also dabei wirken Sie heute so als ideales Paar.
Ja, nach 7 Jahren. 2000 haben wir uns kennengelernt und 2007 haben wir uns verliebt. Und diese 7 Jahre, die waren schrecklich und wir mussten ja immer Ehepaare spielen.
Und Sie haben immer gedacht, oh Gott, dieser Stadelbauer oder was?
Wenn dann der Regisseur gesagt hat, also sitzt sich einmal ein bisschen zusammen und dann bin ich so hingerückt zu ihm, dann hat er gesagt, don't touch me. Und irgendwann ist mir das zu blöd geworden, dann habe ich gesagt, also der Kollege will das nicht, dass ich ihn anfasse, was soll ich jetzt machen? Dann war er natürlich nur saurer auf mich, dass ich da so frech bin. Und wie das gegangen ist, das kann ich Ihnen auch erzählen. Wir haben an meinem Geburtstag, das war ein 13. Januar, da waren wir zusammen mit dem Chiemgauer Volkstheater auf Tournee. Und ich hatte Geburtstag und das Ensemble hat mir gratuliert. Und es war der erste Abend, wo der Hans und ich uns unterhalten haben. Und zwar haben wir über Schauspiel geredet und über das Empfinden beim Spielen und was man jetzt alles so braucht. Also es war eigentlich ein Fachgespräch. Und das war's. Da haben wir uns verliebt.
Toll, oder?
Ja, ja.
Nach so vielen Jahren?
Ja, ja. Wir sind auch glücklich verheiratet.
Ja, seit 2 Jahren. Also sind wir wieder bei dem Thema Neuanfänge. Auch dem anderen eine Chance geben vielleicht.
Ja, das stimmt.
Wie oft kommen Sie mit Ihren Klienten als Beraterin sind Sie ja nicht, das darf man ja eigentlich gar nicht sagen. So empfinden Sie sich ja auch nicht.
Ich bin systemische Therapeutin.
Als Therapeutin, wie oft kommen Sie an diesen Punkt, dass man merkt, eigentlich kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man dem Neuanfang nochmal eine Chance gibt?
Also das hängt immer dann mit dem Prozess zusammen, in dem der Mensch ist. Der Mensch kommt ja zu mir, also der Klient kommt zu mir immer in einer Lebenskrise. Also wenn es im Leben gut läuft, dann sucht man mich ja nicht auf. Ich bin ja ein Seelensorger. Also kommt man, wenn man in einer Lebenskrise ist. Und eine Lebenskrise birgt ja auch immer den Neuanfang. Sprich, diese Erkenntnis stellt sich nach 4, 5, 3, 15 Sitzungen ein. Und dann braucht es einen Mut. Das kommt auf die Lebensgeschichte des Menschen an. Wo kommt der her? Was muss der da hinterlassen, wie man in Bayern sagt? Was muss er aufgeben oder meint er aufgeben zu müssen? Und wie viel davon, und also das ist eine relativ komplexe Fragestellung, die ich, glaube ich, jetzt gar nicht so ausführlich beantworten kann. Aber der Mut, Sie fragten nach dem Mut zum Neuanfang. Dieser Mut zum Neuanfang erwächst im Prozess. Also das wird eben mehr. Die Furcht wird weniger und der Mut wird mehr.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Marianne Rappenglück war bei uns. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen. Schön war's.
Am Sonntag bei Daniela Arno können Sie die ehemalige Lehrerin Gabi Log hören, die inzwischen Krimis schreibt und Chansons singt, also auch viele Veränderungen im Leben durchgemacht hat.